SRF 3.
Mit der Geduld am Ende der Arbeitgeberpräsident Valentin Vogt möchte, dass die Schweiz Zehntausende Corona-Infizierte in Kauf nimmt. Die Reaktionen gehen von Kopfschütteln bis Kopfnicken. Mit dem Risiko zu hoch gepokert, die CS hat beim jüngsten Debakel um riskante Hedgefonds Milliarden verloren. Das Aufräumen muss weit oben beginnen, sagt dazu der Wirtschaftsprofessor. Mit dem Aufräumen beschäftigt, seit dem Suezkanal wieder frei ist, hat sich auch der Schiffsstau aufgelöst. Dafür stauen sich jetzt die Container im Rotterdamer Hafen. Am Mikrofon ist Daniel Hubacher. Und wir beginnen mit den Nachrichten. Die Anti-Corona-Demonstration, die heute in Altdorf im Kanton Uri geplant war, die wurde vorgestern definitiv abgesagt. Demonstriert haben nun aber doch ein paar Leute. Tobias Meyer.
200 bis 300 Personen waren es laut der Urner Kantonspolizei. Diese hat die nicht bewilligte Demonstration, die sich gegen die Corona-Massnahmen richtete, aufgelöst. Die Demonstrierenden hatten sich kurz vor Mittag in Altdorf versammelt. Die Polizei forderte sie daraufhin auf, den Ort zu verlassen. Gemäss unserem Zentralschweiz-Korrespondent Christian Oechslin haben sich nur ein paar Dutzend der Aufforderung widersetzt. Man habe Pfefferspray eingesetzt und einen Warnschuss mit Gummischrot abgegeben, aber niemanden festgenommen, teilte die Urner Kantonspolizei mit. Und nun nach Großbritannien. Ob in London, Edinburgh oder auch in Belfast. Überall im Vereinigten Königreich sind heute Salutschüsse abgefeuert worden, zu Ehren des verstorbenen Prinz Philip. Der Ehemann der britischen Königin Elisabeth II. Starb gestern im Alter von 99 Jahren. Nun stellt sich die Frage, wie die Trauerfeierlichkeiten inmitten von Corona gestaltet werden können. Noch heute werden Einzelheiten dazu erwartet. Und im Ärmelkanal hat die französische Küstenwache mehr als 80 Geflüchtete retten können. Sie waren beim Überqueren des Kanals in Seenot geraten. Die Menschen seien aus 4 Booten in Sicherheit gebracht worden. Auch Kinder waren darunter, wie die Behörden mitteilten. Es seien aber alle wohlauf. Nach Angaben der französischen Behörden haben Geflüchtete im letzten Jahr über 9.500 Mal versucht, Großbritannien über den Ärmelkanal zu erreichen.
Diese Aussage von Arbeitgeberverbandspräsident Valentin Vogt gestern in der Tagesschau, die saß: Wenn die älteren Menschen geimpft seien, könne man viele Corona-Massnahmen aufheben und viel mehr Ansteckungen in Kauf nehmen.
Ja, wenn die Risikopatienten geimpft sind, das heisst alle über 60-Jährigen, werden etwa 3/4 der Hospitalisationen wegfallen. Das heisst, wir könnten dann mit Fallzahlen von 20.000 bis 30.000 Leuten pro Tag leben, ohne dass die Spitäler an den Anschlag kämen.
20 bis 30.000 tägliche Ansteckungen. Zum Vergleich, heute sind es nicht mal ein Zehntel davon. Die Kritik folgte auf dem Fuß, insbesondere von Ärzten und in den sozialen Medien. Aus der Politik gibt es aber neben Kritik auch Verständnis und Zustimmung für den Arbeitgeberpräsidenten. Kudin Vinzenz.
Auf Twitter meldeten sich Wissenschaftler zu Wort. Hauptkritikpunkt: Die Spitäler könnten diese Zahl Neuansteckungen keineswegs stemmen, denn heute schon seien viele der Patientinnen und Patienten dort unter 60-jährig. Und einer, der eigentlich aus der Wissenschaft kommt, der grünliberale Martin Bäumle, twitterte ebenfalls dazu, er hat eigene Berechnungen angestellt zur Ausbreitung des Coronavirus. Er sagt, er sei schockiert über solche Aussagen.
Ich finde es von einem Arbeitgeberpräsident, der doch sehr viele Leute vertritt, eine wichtige Funktion hat, eine unverantwortliche und unqualifizierte Aussage, weil sie einfach auch absolut faktenfrei ist. Wir wissen alle, dass 20.000, 30.000 Fälle am Tag nicht bewältigbar wären für die Schweiz und uns mutmaßlich relativ rasch in ganz schwierige Situationen bringen würde.
Zudem ist Bäumle überzeugt, das Szenario, das Vogt hier entwerfe, sei selbst auch aus rein wirtschaftlicher Optik völlig verfehlt. Ähnlich deutlich äußert sich die SP-Wirtschaftspolitikerin und Unternehmerin Jacqueline Badran. Und sie erinnert an die Langzeitfolgen, die die Covid-Krankheit haben kann. Von diesen seien auch viele jüngere Leute betroffen, was der Arbeitgeberpräsident doch eigentlich wissen müsste.
Er nimmt einfach in Kauf, dass es quasi Ausschussware gibt bei der Bevölkerung, bei den Arbeitnehmenden. Das ist inakzeptabel.
Auf dieses Long-Covid-Problem geht Valentin Vogt im Interview auch ein. Angesprochen auf dieses Risiko bei der von ihm vorgeschlagenen Strategie, sagt er:
Long-Covid ist ein Phänomen, das einige Leute trifft. Jedes Einzelne ist ein Schicksal, das ich sehr bedauere natürlich. Aber ich denke, man muss hier eine etwas größere Perspektive haben und schauen, was heißt es für den Rest der Bevölkerung. Long-Covid ist heute kein Massenphänomen.
Uneingeschränkte Zustimmung für diese Sicht der Dinge kommt vom Fraktionschef der SVP. Thomas Eschi erinnert daran, dass seine SVP seit langem mehr Öffnungen fordere und auch finde, mit dem Schutz der älteren Menschen sei das Wichtigste getan.
Bisherige Studien und auch die bisherigen Aussagen des Bundesamtes für Gesundheit zeigen, dass es vor allem bei Eltern und bei Risikopersonen zu schweren Verläufen kommt, dass jüngere Personen höchst selten schwere Verläufe haben.
Viel zurückhaltender äußert sich Unternehmer und FDP-Ständerat Rudi Noser. Eine solche Zahl, 25.000 bis 30.000 Ansteckungen pro Tag, hätte er nicht genannt. Er sieht Vogts Aussage eher als provokativen Anstoß für eine Grundsatzdiskussion.
Also ich gehe davon aus, dass Herr Vogt in erster Linie die Diskussion lancieren wollte darüber, wie viele Risiken dass man in der Gesellschaft tragen kann, tragen muss, um ein normales Leben zu führen. Die Zahl ist, glaube ich, eher etwas willkürlich.
Kommenden Mittwoch wird der Bundesrat über neue Corona-Maßnahmen beraten, über die Fragen, wie Veranstaltungen zulassen in begrenztem Rahmen oder offene Restaurantterrassen. Das politische Powerplay geht schon am Montag weiter, wenn der Gewerbeverband vor den Medien Stopp Lockdown fordert.
Info 3 Abend.
Geld verdienen und horten, das ist die Aufgabe einer Bank. Um noch ein wenig mehr dazu zu verdienen, gehen einige Banken ziemliche Risiken ein und fallen ab und zu böse auf die Nase. So zum Beispiel die Credit Suisse nach dem jüngsten Debakel, nach dem Zusammenbrechen eines Hedgefonds und der Pleite eines überdrehten Investors, fehlen der CS nun rund 4,4 Milliarden. Die Chefin des Risk Managements und der Investmentbankchef, die mussten gehen, soweit so gut. Nur, warum geht die CS solch hochriskante Finanzgeschäfte ein? Das wollte mein Kollege Beat Soltermann von Wirtschaftsrechtsprofessor Peter V. Kunz wissen.
Das ist zurzeit ziemlich schwierig zu sagen. Ich denke, Banken haben generell natürlich in der heutigen Zeit mit dem ganzen Umfeld von niedrigen Zinsen und so weiter erhebliche Probleme, überhaupt noch etwas zu verdienen. Deshalb geht man wahrscheinlich eher auch Risiken ein als vor Jahren, als man sozusagen ohne Probleme Gewinne gemacht hat. Jetzt bei der Credit Suisse muss man sagen, die haben jetzt die letzten paar Monate tatsächlich mehrere Vorfälle gehabt, bei denen wahrscheinlich Probleme im Risk Management vorhanden waren. Aber es waren immer völlig unterschiedliche Risiken. Also insofern kann man jetzt nicht sagen, es sei immer das gleiche Risiko, sondern bei Greensill oder bei Archegos oder bei Wirecard waren jeweils unterschiedliche Risiken, die die Großbank getroffen hat.
Sie sagen, dass das alles verschiedene Fälle sind, unterschiedliche Risiken, die man falsch eingeschätzt hat. Was wäre dann die Remedur gegen all das? Also was müsste die Credit Suisse jetzt unternehmen?
Natürlich muss man das Riskmanagement noch mal sauber überprüfen, ob es dort Probleme gibt. Ich glaube aber, bei der Credit Suisse sind es nicht nur die Probleme im Riskmanagement, sondern tatsächlich eben auch im Management. Da möchte ich wahrscheinlich, wenn ich bei der Credit Suisse verantwortlich wäre, wissen, ob tatsächlich das Riskmanagement nicht interveniert hat oder ob die negativen Empfehlungen des Riskmanagements, die ich vermute, dann einfach vom Management überstimmt worden sind, nach dem Motto, wir haben dort eine höhere Rendite bei den höheren Risiken. Also vor dem Hintergrund wissen wir zurzeit natürlich noch nicht genau, was schiefgelaufen ist bei der Credit Suisse.
Sagt Peter V. Kunz, Professor für Wirtschaftsrecht an der Uni Bern. Das ganze Gespräch gibt's bei uns auch online unter srf.ch/audio.
Info 3 Abend.
Fast eine Woche war der Suezkanal blockiert. Ein riesiges Containerschiff war stecken geblieben, die Ever Given. Sie versperrte die Durchfahrt und musste spektakulär befreit werden. Inzwischen ist das Schiff über die Weltmeere entschwunden und auch aus den Schlagzeilen. Und auch die Staus auf beiden Seiten des Suezkanals haben sich aufgelöst. In Rotterdam allerdings, im größten Containerhafen Europas, dort sind die Nachwehen der Havarie erst jetzt zu spüren. Elsbeth Gucker.
Jeden Tag legen im Rotterdamer Hafen 80 große Frachtschiffe an. Aber jetzt kommen zusätzlich noch jene Containerriesen hinzu, die wegen der Ever Given im Suezkanal im Stau feststeckten. Zwei haben ihre Ladungen bereits gelöscht, 62 weitere werden in den nächsten Tagen und Wochen erwartet. Das bedeutet 10% mehr Arbeit für den niederländischen Großhafen, respektive 6 bis 8 zusätzliche Schiffe pro Tag. Viele sind ein paar hundert Meter lang und haben bis zu 20.000 Container geladen.
Das ist wel drukker, zonder meer, maar ook niet een chaos.
Natürlich sei dieser Mehraufwand aufreibend, aber von Chaos sei nicht die Rede, sagt Hafensprecher Leon Willems. Die Behörden täten alles, was sie könnten, um eine reibungslose Abwicklung zu ermöglichen. In den Gebieten in Hafennähe, wo normalerweise nur Öltanker vor Anker bewilligt sind, dürften jetzt auch Containerschiffe auf einen freien Platz an einem der Terminals warten, erklärt der Hafensprecher. Der Suezstau habe dazu geführt, dass der Rotterdamer Hafen in den nächsten Wochen schätzungsweise 200.000 zusätzliche Container verarbeiten müsse. Für das Abfertigen der Ladungen sind die Schiffsmakler zuständig. Es gelte jetzt, die Importcontainer so rasch wie möglich abzutransportieren und jene für den Export so spät wie möglich anzuliefern. 35% aller Container werden auf einem Binnenfahrtschiff weitertransportiert, 15% auf der Schiene. Am häufigsten jedoch werden sie per Lastwagen an den Bestimmungsort gebracht. Aber das werde immer schwieriger, weil die Schiffsladungen schneller wachsen würden als die Anzahl der Lastwagenchauffeure, sagt der Direktor der Vereinigung der Rotterdamer Schiffsmakler Marco Tack.
Der Groei von Lading geht schneller als der Groei von dem Anzahl Frachtwagenchauffeure.
In ein paar Wochen werden die Zusatzschiffe abgefertigt sein. Dann herrscht wieder Courant Normal im größten Hafen von Europa. Allerdings, dämpft Hafensprecher Leon Willems die Erwartungen, bedeutet das nicht, dass die Ware in den Container dann schon bei der Kundschaft in Deutschland oder in der Schweiz angekommen sei.
Und nun richten wir den Blick nach Iran. Das Land hat neue Zentrifugen in Betrieb genommen, um Uran anzureichern. Tobias.
Und das ungeachtet internationaler Warnungen. Präsident Hassan Rouhani erklärte jedoch im Staatsfernsehen, Iran verfolge keine militärischen Ziele und halte sich an den Atomwaffensperrvertrag. Ein friedliches Atomprogramm sei Irans gutes Recht. Der internationale Atomvertrag von 2015 gestattet nur den Betrieb älterer Zentrifugen, dies weil die neuen Modelle eine deutlich schnellere Urananreicherung möglich machen. In Wien laufen derzeit internationale Gespräche zur Rettung des Atomabkommens mit Iran. Im Osten der indonesischen Insel Java hat die Erde gebebt mit einer Stärke von 6,0. Mindestens 6 Personen seien dabei gestorben, teilte die nationale Katastrophenschutzbehörde mit. Das Zentrum des Bebens lag in der Provinz Ostjava, wie die zuständige Behörde erklärte. Der Inselstaat Indonesien liegt auf dem Pazifischen Feuerring, der geologisch aktivsten Zone der Erde, mit häufigen Erdbeben und Vulkanausbrüchen. Und damit bleibt noch der Blick aufs Wetter. Im Norden wird es morgen zeitweise sonnig, in den Alpen bläst teils starker Föhn. Die Temperatur bewegt sich zwischen 15 und 20 Grad. Im Süden ist es morgen stark bewölkt und es regnet bei 9 Grad.
Das war Info 3 am Samstag. Einen schönen Abend wünschen Tobias Meyer und Daniel Hubacher.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.